bei den radioaktiven Zerfall. Da hatten wir erstmal die Idee, also dass nicht eine kleine Zeit angucke. Also ich habe irgendwie anfangs n Atomkerne. Und naja, in einer kleinen Null Atomkerne und also anfangs, da nehme ich t gleich 0, also die Zeit gleich 0, und zur Zeit t seien n Atomkerne vorhanden, und dann haben wir halt angenommen, dass pro Zeitintervall in einem kleinen Zeitintervall immer irgendwie, das ist eine konstante Zerfallsrate, also pro Zeit, dass da pro Zeit immer, ja, also dass die Zahl der Kerne, die zerfällt, proportional ist zur Zahl der Kerne, die da ist, und das geschieht mit irgendeiner konstanten Rate. Und dann hatten wir gesehen, ja, wie man sowas löst. Das ist schon eine einfache Differentialgleichung. Wenn ich das dt darüber bringe, steht da n-Punkt gleich minus Lambda mal n, und das ist eine Differentialgleichung. Die sich aber sehr leicht durch Integrieren lösen lässt. Und das hatten wir ja letzt schon gesehen, also n Punkt durch n, da war der Trick, dass ich das schreiben kann als die Ableitung von ln n. Ja, Kettenregel, Ableitung vom ln ist 1 durch n, innere Ableitung ist n Punkt, also kriege ich n Punkt durch n raus, und das ist minus Lambda, ne? Weil n Punkt durch n ist offenbar minus Lambda, und wenn ich das jetzt integriere von t gleich 0 bis t, da muss ich die Integrationsvariablen natürlich anders nennen. Und naja, gut, hier minus Lambda, ich schreibe es nochmal hin. Also auf beiden Seiten integriere ich schön von 0 bis t. Und das lässt sich offenbar jetzt sehr einfach ausrechnen, weil wenn ich eine Ableitung habe und die wieder integriere, dann kriege ich die Funktion raus. Also in dem Fall ln n von t'. Da noch zur Sicherheit noch ein paar Klammern. Und das muss ich auswerten für t' gleich 0 bis t' gleich t. Dann kriege ich hier raus ln n von t durch n von 0. Und hier drüben kriege ich raus minus Lambda mal t', und dann in den Grenzen halt minus Lambda mal t. Und dann hatten wir rausgefunden, naja gut, n zur Zeit 0, das gebe ich vor. Ja, muss ich ja offensichtlich, man muss ja irgendwie wissen, wie viel anfangs da war. Ja, jetzt hier, um n rauszukriegen, muss ich da das ganze Exponent in die Exponentialfunktion schreiben. Ja, dann steht da exp ln von irgendwas, und das ist das irgendwas. Ja, und das n von 0 ist hier die Anfangsanzahl n0, und das ist exp minus Lambda mal t. Quatsch, andersrum. Ich will natürlich Ja, und das ist halt die Lösung der Differentialgleichung für einen gegebenen Anfangswert. Ich habe hier eine Differentialgleichung erster Ordnung, also die höchste Ableitung, die vorkommt, ist die erste Ableitung. Also brauche ich einen Anfangswert am Anfang, also und dann habe ich eine eindeutige Lösung gefunden. Und dann, um noch so ein bisschen integrieren zu üben, noch eine Anwendung ist, also ich meine, wenn ich einen einzelnen Kern habe, wenn ich mit n gleich 1 da anfange, macht das erstmal nicht so viel Sinn, weil da steht dann immer was kleiner 1. Ne? Also habe ich irgendwie einen halben Atomkern, das geht natürlich nicht. Und was damit eigentlich gemeint ist, ist aber eine Wahrscheinlichkeit. Also wenn ich hier einen Atomkern hinsetze, weiß ich nicht, wann er zerfällt. Ja, der kann ewig leben oder im nächsten Moment zerfallen. Ist absolut unbestimmt, wann er das tut. Und deswegen gibt es dann, das ist die Idee, man führt eine Wahrscheinlichkeit ein. Beziehungsweise eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Und das können wir uns jetzt schon überlegen. Ja, wenn ich wissen will, die Wahrscheinlichkeit pro, also das soll die Wahrscheinlichkeit sein, dass Atomkern zur Zeit t in kleinem Zeitintervall oder dt zerfällt. Und naja, am Anfang soll natürlich die Wahrscheinlichkeit und da habe ich eigentlich wieder dieselbe Gleichung. Wie eben, und naja, also diese Wahrscheinlichkeit, die ist irgendeine Konstante mal x minus Lambda t. Warum? Weil ich habe ja jetzt sowas. Also wenn ich, wie erkläre ich denn das jetzt? Ich mir doch mal nochmal Gedanken machen müssen. Also was ich rauskriege ist, wenn ich ganz viele Kerne habe, macht das Sinn. Da habe ich irgendwie im Mittel nach einer Zeit t bei einer Anfangsanzahl von Kernen im Mittel eine Zahl n von t übrig. Und wenn ich jetzt mir über einen Kern Gedanken mache, ja, dann habe ich zur Zeit t fällt offenbar die Wahrscheinlichkeit um e hoch minus lambda t ab. Und naja, ich muss eigentlich wieder die Gleichung nehmen. Ja, jetzt habe ich das nur um. Und ich weiß aber schon die Lösung. Also kann ich einfach das dt kürzen. Also das ist die Wahrscheinlichkeit, zurzeit T. Dass, ja, nee, die Wahrscheinlichkeit, dass zurzeit T in dem kleinen Zeitintervall dt der Kern zerfällt, ist das hier. Ja, weil es ist zur Zeit t gleich 0 ist es einfach Lambda mal dt. Ja, weil Lambda die Zerfallsrate, also wie viel Lambda mal dt gibt an, wie viel oder mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Kern zerfällt. Aber zur Zeit t ist nur noch ist die Wahrscheinlichkeit um e hoch minus Lambda t kleiner geworden. So ist es. Und jetzt, na gut, jetzt habe ich w von t jetzt, das, darauf will ich eigentlich hinaus noch ein bisschen integrieren üben. Also erstmal muss ich sicherstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Kern irgendwann mal zerfällt, 1 ist. Ja, also zur Zeit t gleich 0 ist er sicherlich da. Und naja, er kann im Prinzip beliebig lang leben. Das ist jetzt ein Beispiel für ein sogenanntes uneigentliches Integral, wo die obere Grenze unendlich wird. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das hinhaut. Also das sollte 1 sein, weil irgendwann zerfällt er sicher. Und es kann aber beliebig lang dauern. Also muss ich hier bis unendlich integrieren. Und jetzt gucken wir mal. Naja, setze ich da halt meine Funktion ein. Das Lambda kann ich aus dem Integral rausziehen. Und das ist jetzt einfach, weil klar, irgendeine Funktion abgeleitet, die wie e hoch, die muss e hoch minus Lambda t geben. Und das ist natürlich wieder e hoch minus Lambda t. Und jetzt muss ich gucken, stimmt das? Also wenn ich das ableite, kommt minus Lambda e hoch Lambda t raus. Ich will aber nur Lambda, nicht minus Lambda, also steht da minus. Ja, also kann man nachrechnen, wenn ich das ableite, kommt Lambda e hoch minus Lambda t raus. Und da muss ich die Grenzen halt einsetzen. Ja, bei unendlich, was kommt denn da raus? Lambda ist natürlich nur, größer 0. Ja, wie sieht denn das? Ja. Genau, denn e hoch minus Lambda t für fällt halt exponentiell ab. Das ganze Ding sieht ja so aus. Ja, hier habe ich Lambda und dann fällt es halt exponentiell ab. Und ja, also da oben kommt schon mal 0 raus und bei 0. Exp von 0 ist 1. Ne? Aha, wunderbar. Das hat geklappt. Also die Normierung von meiner Wahrscheinlichkeitsverteilung stimmt schon mal. Und jetzt kann ich natürlich alles Mögliche ausrechnen. Zum Beispiel der Erwartungswert, die Lebensdauer, mittlere Lebensdauer. Die heißt immer Tau in der Physik und das ist die mittlere Zeit bei der vorgegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilung hier und das ist das Integral. Ja, das ist genauso was wie ein Mittelwert. Also wenn das hier jetzt diskret wäre, wäre es einfach, würde ich halt einfach alle alle Zeiten mit dem entsprechenden Gewicht aufsummieren und dann durch das gesamte Gewicht die Summe über die Gewichte teilen. Und das ist genau das hier in, ja, wenn ich dann diese Zeit, ich kann Zeitintervalle erst machen, endliche und summieren und damit argumentieren. Und dann, wenn ich das Zeitintervall immer kleiner mache, komme ich auf das Integral, aber die Gewichte alle summiert, die sind halt netterweise schon im Limes beliebig kleiner Zeitintervalle 1, also brauche ich nicht mehr durch irgendwie die gesamte Zahl, das Gesamtgewicht dividieren. Und das ist jetzt halt, setze ich das W wieder ein, Lambda-Integral 0 bis T Naja, das, ich glaube, das haben wir sogar geübt oder so, oder werden es heute üben. Dieses in. Nein. Unsinn T ist unendlich, also es kann ja beliebig lang leben. Das Integral kann man mit partieller Integration ausrechnen. Ich glaube, das ist sogar auf dem Übungsblatt heute drauf. Aber das, damit muss man sich jetzt nicht rumschlagen, weil es gibt einen Trick. Ja, weil ich habe jetzt hier sowas. Also ich habe eine Funktion, wo eine, ein Parameter vorkommt. Und da gibt es ein schönes Gesetz. Also ich definiere jetzt mal eine Funktion F von Lambda. Ich nenne es mal T'. Und dann gibt es einen Satz bei hinreichend gutmütigen Funktionen. Ja, ich will mal die Funktion Groß F, die ich hier definiert habe, nach Lambda ableiten. Da steht natürlich erstmal das hier. Und jetzt kann man bei hinreichend netten Funktionen, und die Exponentialfunktion ist extrem nett, die ist nämlich beliebig oft differenzierbar, also mit Sicherheit stetig und stetig differenzierbar, und dann darf ich Integral und Ableitung nach dem Parameter vertauschen. Mathematiker müssen das beweisen, wir ja, jetzt habe ich hier das, oder ich schreibe es lieber nochmal hin. Also ich habe jetzt einfach die Ableitung mit dem Integral vertauscht. Das ist gar nicht so trivial, wie man denkt, aber wir machen es einfach. Ja, Physiker halt. Ja. Ja gut, die Ableitung ist leicht auszurechnen. Ich nach Lambda ableite, kommt einfach ein Minus T' runter und die Exponentialfunktion bleibt ja, was sie war. Also Minus und siehe da, da steht das da, was ich haben will. Da steht genau das Integral, diese Exponentialfunktion T' mit einem Minus, aber das stört nicht. Also was ich haben will, ist dieses Tau, und das ist Lambda mal das Integral, das ich da jetzt habe. Und na gut, das muss ich noch ein Minus hinschreiben, damit es Minus wieder weggeht. Ja, also habe ich hier jetzt das df nach d Lambda. Jetzt brauche ich nur noch f. Aber das können wir schon. Das ist nämlich genau das Integral, das wir da schon ausgerechnet haben, abgesehen von dem Lambda, das noch dabei stand. Deswegen habe ich jetzt hier ein 1 durch Lambda. Und wieder die Grenzen einsetzen, da kommt einfach 1 durch Lambda raus. Ne? Naja, jetzt ist es aber leicht, ja, weil jetzt brauche ich nur... Jetzt habe ich ja mein f, das f von Lambda ist 1 durch Lambda, Ableitung von 1 durch Lambda. Hm? Na. Nee. Es war jetzt andersrum. Jetzt haben sie integriert. Aber jetzt wollen wir mal auch. Ja, kann ich auch schreiben als Lambda hoch minus 1. Ne? Und dann wieder die übliche Regel. Also der hier kommt runter, gibt ein Minus. Also insgesamt ein Plus. Das Lambda steht noch da. Und Lambda hoch minus 1 minus 1 ist Lambda hoch minus 2. Also 1 durch Lambda. Also ist 1 durch Lambda ist die mittlere Lebensdauer von dem Teilchen. Ja, das heißt, wenn ich ganz viele, ich nehme mir immer ein Atom und messe, also ich sage, ein Atom ist zur Zeit t gleich 0 da und guck, wann zerfällt. Schreibt mir auf die Zeit, dann nehme ich noch eins, schreibe wieder die Zeit auf und so weiter und mittle dann über ganz, ganz viele, dann kriege ich in dem Zeit oder die mittlere Lebenszeit oder die mittlere Zeit, nachdem das zerfällt, das eine Atom ist dann 1 durch Lambda. Ja, was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn ich hier bei Tau bin? Ja, dann ist da die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist da abgefallen auf ja, e hoch minus Lambda mal Tau. Ja, aber Tau ist 1 durch Lambda, also steht da e hoch minus 1 und das ist Lambda durch e. Ne? Also nach der mittleren Lebensdauer sind im Mittel 1 durch e weniger Teilchen da und das e ist ja ungefähr 2,71828 und so weiter. Ne? Also ist ungefähr noch 1 durch 2,7 da nach der mittleren Lebensdauer. Ja, also man kann jetzt natürlich noch mehr ausrechnen, irgendwie Standardabweichung und was nicht alles, aber... Also das war mal so eine erste Anwendung in der Physik. Und jetzt mit diesen Differentialgleichungen müssen wir uns näher beschäftigen, weil die ganze Physik besteht, oder die theoretische Physik zumindest, besteht darin, erstmal die Differentialgleichungen zu finden, die das entsprechende Problem beschreiben und dann aber auch diese Differentialgleichungen zu lösen. Also ich mache das nicht ganz so wie im Skript die Reihenfolge, weil irgendwie fand ich es jetzt doch schöner, mit Differentialgleichungen weiterzumachen als Gleichvektorrechnung. Aber wir machen auch gleich mal ein bisschen Physik.
Ich habe mal eine Bitte so generell. Können Sie vielleicht, wenn Sie wischen, immer die vorangegangene Tafel wischen? Weil das mir jetzt schon öfter passiert, dass ich irgendwie was nicht mitschreiben konnte. Also es ist jetzt.
Ach, jetzt habe ich die falsche Tafel gewischt. Ich habe es, sorry.
Das erste Mal, dass es war.
Ich glaube, das war jetzt.
Ein bisschen ungünstig.
Sehr ungünstig, ja. Macht man nicht. Sorry, das war die falsche Tafel. Nee, es war, ja. Ja. Ja, sorry, das war jetzt, ja, es war sehr unbeabsichtigt. Das sind die didaktischen Fallstricke, die man vermeiden sollte. Ich schreibe es Ihnen nochmal ins Skript rein. Ich bestrafe mich selbst, mache ich mir jetzt Arbeit. So. Taylor-Reihen machen wir auch mal später. Ich würde sagen, jetzt passt es schön. Dann können Sie sich vorstellen, was man super gut lösen kann, sind immer lineare Gleichungen. Da habe ich am Anfang, also ich gehe jetzt mal nach Kapitel 5. Ja. Mach aber mal, erstmal schieben wir noch mal ein bisschen mehr Physik ein. Also was wir jetzt machen wollen ist, und natürlich, zumal das auch zu dem Modul hier gehört, also zu dem Modul gehören ja jetzt mathematische Methoden, die Vorlesung und die nächsten beiden. Also Theorie 1, das ist Mechanik, und Theorie 2, das ist Elektrodynamik. Deswegen verteile ich so ein paar Sachen aus dem Theo 1 und 2 auch hierher. Weil dann sparen wir uns erstens was in Theo 1 und 2 und können dann wirklich gleich interessantere Physik machen, als uns da mit Mathe aufzuhalten. Und ich habe hier schöne Beispiele für die Mathematik. Und jetzt fangen wir mal mit dem Allereinfachsten in der Mechanik an. Und zwar erstmal nur Bewegung in eine Richtung. Und wie beschreibe ich das? Also Massenpunkt. Ja, das ist natürlich eine Fiktion. Es gibt keine unendlich kleinen Punkte, aber das machen wir so. Das ist theoretische Physik ist immer als erstes mal alles zu vereinfachen, dass man es überhaupt ausrechnen kann, irgendwas. Also es ist ein sehr kleiner Körper, dessen Ausdehnung mich nicht interessiert oder der spielt keine Rolle für die Bewegung. Das kriegen wir dann auch nächstes Semester. Wenn man Ausdehnung hat und die spielt eine Rolle, dann wird es gleich ziemlich kompliziert. Also erstmal ein Massenpunkt und der bewege sich entlang einer Geraden. Ja gut, und dann muss ich halt, na gut, da male ich mir hier mal eine Gerade hin. Ich brauche nur eine Zahlengerade, die nenne ich x. Da ist der Nullpunkt. Und dann will ich wissen x von t. Ich will zu jeder Zeit wissen, da male ich es doch lieber andersrum. Ich will eigentlich wissen, eine Funktion. Ja, also hier ist mein Nullpunkt, den kann ich irgendwo wählen und dann, um zu sagen, wo der Punkt ist zu jeder Zeit, habe ich so ein Raum-Zeit-Diagramm und dann sage ich halt x gleich x von t. Ja, und jetzt will ich so eine Kurve haben unter Vorgabe von irgendwelchen Kräften. Ja, und da brauchen wir jetzt erstmal ein Bewegungsgesetz. Ja, und da gibt es halt den Herrn Newton. Naja, was hat der Newton gesagt? Also erstmal, es gibt nette Bezugssysteme. Also das ist auch noch ein Thema, aber das machen wir nächstes Semester ausführlich. Ich muss mir erstmal ein Bezugssystem verschaffen. Und was mache ich da? Naja, ich nehme mal irgendwie hier die Wand oder ja, jetzt will ich ein Beispiel machen, so einen freien Fall hier. Und nehme ich mal hier irgendwie von hier unten, markiere ich mir einen Punkt und gehe da senkrecht hoch, das nenne ich x. Und jetzt hier so auf der Erde. Also man muss aufpassen, wie sich das ein Inertialsystem ist. Also es gibt Inertialsystem, sage ich mal so ganz einfach. Ich hoffe, das kennt jeder aus der Schule. Also das heißt, ein Punkt, Massenpunkt Also das ist das erste newtonsche Gesetz. Massenpunkt bleibt in Ruhe. Oder bewegt sich geradlinig gleichförmig, wenn keine Kräfte wirken. Und naja, was heißt gleichförmig? Hast du da eine Idee, was das heißen könnte? Da kennen Sie, das haben Sie es schon mal gehört, Newton'sche, ja, einige nicken. Also das heißt einfach, gleichförmig heißt einfach, das ist irgendwie immer hier. Also gleichförmig heißt mit konstanter Geschwindigkeit. Ne? Und jetzt die Preisfrage ist, wie kriege ich denn die Geschwindigkeit raus von dem Teilchen, wenn ich x von t hätte? Rechnen wir denn die Geschwindigkeit aus? Also erstmal, wenn ich so mit dem Auto fahre, rechne ich meistens eine Durchschnittsgeschwindigkeit aus. Ja? Messe ich die Länge in gewissen Zeitintervall und teile durch das Zeitintervall. Und jetzt will ich, was ist das? Ja gut, wenn ich hier so was wie eine Durchschnittsgeschwindigkeit, jetzt ist es hier gerade schön, ich male mal ein bisschen krummere Kurve hin. Ja, und was ist dann die Geschwindigkeit? Ja, das ist der Wegunterschied, also ich fahr jetzt irgendwie vom Ursprung aus hier los und komme da an. Braucht dazu eine Zeit Delta T. Hier sei mal T und da T plus Delta T. Und naja, die mittlere Geschwindigkeit ist sowas wie ja, das hier ist die gefahrene Strecke, die Höhe minus die, also x von x natürlich. Ja. Und durch Delta T, und naja, jetzt riechen Sie den Braten schon, wenn ich das wissen will, in einem beliebig kleinen Intervall, also zu jeder Zeit, was steht an jedem Zeitpunkt auf meinem Tacho, dann muss ich Delta T gegen 0 gehen lassen. Und das hier, das ist jetzt hoffentlich, kommt Ihnen das bekannt vor. Ja? Eine Funktion, bilde ich so einen Differenzenquotienten und mache die unabhängige Variable immer kleiner. Und was ist das? Das ist die Ableitung. Ne? Das ist einfach die Zeitableitung. Ja, der Herr Leibniz schreibt so und der Herr Newton schreibt so mit einem X-Punkt. Naja, gleichförmig, was heißt das mit konstanter Geschwindigkeit? Also weiß ich, die Geschwindigkeit ist immer gleich meine Anfangsgeschwindigkeit, V0. Jetzt ist die Frage, was ist x von t? Naja, schreibe ich mir wieder hin, was v ist, nämlich d ist also x Punkt von t, ist also v0. Und dann, wenn ich eine Ableitung habe und ich will die Funktion, muss ich wieder integrieren. Also integrieren wir das Ganze mal von 0 bis t. Immer aufpassen, eine neue, muss ich hier eine andere Variable nehmen. Wenn hier oben schon t steht, darf hier nicht mehr t stehen. Und dann, naja, das ist die Ableitung nach der Zeit. Also was beim Integrieren rauskommt, ist erstmal x von t' und dann muss ich die Grenzen einsetzen. Also x von t minus x von 0, das ist mein Anfangsort. Und andererseits ist der aber gleich eine Konstante, ist immer besonders schön auszurechnen, eine Konstante integriert, gibt einfach immer ja, die, also die Konstante mal die Integrationsvariable, also v0 mal t', und in den Grenzen ist das also einfach v0 mal t. Ja, das heißt, wenn ich da eine Kraft habe, wenn ich da ein Inertialsystem habe und keine Kraft wirkt, dann habe ich jetzt rausgefunden, naja, dann sagt der Newton, dann passiert gar nichts mit der Geschwindigkeit, die bleibt immer konstant und damit habe ich x von t ist x0 plus diese konstante Geschwindigkeit mal t. Ja, dann bewegt sich das einfach hier in gleichen Zeiten, legt es immer gleiche Strecken zurück und dann ist mein Wegzeitdiagramm einfach eine Gerade. Ne? Und die Steigung hier, die ist V0. Ja? Oder hier, wenn das Delta X ist und das Delta T, dann ist V0 Delta X durch Delta T. Und hier ist natürlich X0. Ne? Gut, das ist noch relativ einfach. Dann das machen wir noch. Ja, das schaffen wir locker. Jetzt wollen wir wissen, was ist los, wenn die Sache, wenn da eine Kraft wirkt. Und das ist, das kann man auch nicht irgendwie herleiten. Das kommt aus der Erfahrung oder aus Messungen. Hat der Newton halt, ich meine, es ist ja schon mal sehr viel Abstraktion, weil so im Alltag, wenn ich hier irgendwas auf dem Boden lang gleiten lasse, dann bewegt sich das nicht ewig mit gleicher Geschwindigkeit, weil es Reibung gibt. Ne? Also Reibung ist auch was, es muss auch eine Kraft sein. Ne? Hat der Newton ganz toll abstrahiert, wenn man mal alle Reibung ausschaltet und ich lasse hier was lang gleiten, dann fliegt das immer mit gleichmäßig, also mit konstanter Geschwindigkeit weiter. Kennt man, da weiß nicht, ob man in der Schule noch so Luftkissenfahrbahnen hat. Und, oder also eine ganz reiche Schule hat sogar so einen Tisch, wo was drauf kleidet, wo Luft bläst. Nee, haben die meisten nicht. Egal, ja. Und dann gibt es aber die Newton Nummer 2, also zweites Newtonsches Postulat oder Axiom. Und das sagt, naja, also wie ist denn die Erfahrung? Wenn ich einen ganz dicken Klotz irgendwie aus der Ruhe bewegen will, brauche ich viel Kraft, mal einen kleinen wenig. Also gibt es irgendwas, muss ich was haben, was mir so die Stoffmenge angibt? Oder also ich schreibe es erstmal hin, also m. Und die Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit, das ist die Ableitung von der Geschwindigkeit. Ja? Also wenn ich die Änderung hervorruft, ist, wer Bewegungen hervorrufen will. Also wenn V nicht konstant ist, dann gucke ich mir die Ableitung an von dem, also V Punkt. Und dann sagt der Herr Newton, dass F gleich M mal A ist. Und das gibt wieder, also wenn ich eine große, oder sagen wir es so rum, sagen wir mal, ich habe nur eine bestimmte Kraft zur Verfügung und will was beschleunigen. Ja, und wenn jetzt die Masse natürlich sehr groß wird, wird diese Beschleunigung, also die Änderung der Geschwindigkeit pro Zeit, sehr klein sein. Die Masse kleiner ist, schaffe ich mehr. Ne? Aber das ist jetzt auch wieder eine Differentialgleichung. Ne? Dann da steht jetzt erstmal M mal A. Das ist M mal V-Punkt und V selber ist X-Punkt, also ist V-Punkt X 2-Punkt, zweimal nach der Zeit. Ja, und das ist F. Meistens so in den Newtonschen Anwendungen ja, ist die Kraft eine Funktion vom Ort. Ja, und da sehe ich schon, was los ist. Also das ist wieder eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Und wie löse ich die? Ja, Sie können sich schon denken, so allgemein kann ich es nicht lösen. Das sieht schon ziemlich schwierig und kompliziert aus. Aber machen wir mal das allereinfachste Beispiel. Machen wir mal den freien Fall. In Erdnähe ja, wahrscheinlich, das kennen Sie garantiert auch aus der Schule. Also da ist die Idee, ich stelle fest, wenn ich hier die Kreide habe, dann wirkt auf die eine Kraft, nämlich die Gravitationskraft der Erde. Und wenn ich nicht zu weit von der Erde weggehe, dann ist die konstant. Und das ist der Witz von der Gravitationskraft, sie ist proportional zur Masse. Das werden wir gleich sehen. Das ist erstmal gar nicht trivial, weil erstmal war ja Masse sowas wie ein Maß für die Trägheit. Also wie schwierig ist das bei einer vorgegebenen Kraft, eine Beschleunigung zu erzeugen? Ja, da steht das im Nenner. Je größer M ist, desto kleiner wird die Beschleunigung, wenn ich F konstant halte. Aber hier sehe ich sofort, das ist hier nicht so, weil dann steht nämlich links M mal A, das hier ist genauer gesagt die Trägemasse. Ja, die misst die Trägheit oder den Widerstand von irgendwas, seinen Bewegungszustand zu ändern, also seine Geschwindigkeit. Das ist aber gleich F. Und F ist in dem Fall M mal G. Und hier steht die schwere Masse. Ja, und das G kann man messen, das ist die Gravitationsbeschleunigung, die ist so ungefähr 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Da gibt es auch meistens einen Praktikumsversuch zu, das macht man mit einem Pendel meistens, da kommen wir aber später drauf, wie wir das verstehen, aber erstmal hier den freien Fall. Also jetzt ist meine x-Achse natürlich irgendwie so. Da ist mein Nullpunkt, das ist meine x-Achse und hier wirkt g, ne? Nach unten. Ich zähle aber x nach unten positiv, dann brauche ich nicht so viel Vorzeichen malen. Ja gut, und jetzt hier. Und der Witz ist, dass m träge Masse gleich m schwere Masse ist. Und dann sieht man schon, was passiert. Dann steht da A gleich G. oder halt V Punkt gleich G. Ne? Also mit anderen Worten, die Beschleunigung ist hier im Schwerefeld der Erde für alle Körper gleich G. Ja, das hat leider haben wir halt Luftreibung, da merkt man es nicht, aber ohne Luftreibung würde eine Feder genauso schnell runterfallen wie eine schwere Bleikugel oder sowas. Hat man auf dem Mond gemacht, wo ja keine Luft ist. Es war so ein Experiment, wo da Leute auf dem Mond gelandet sind. Da hat man natürlich auch so nette Experimente vorgeführt, so für die Allgemeinbevölkerung. Und dann hat man gesehen, so eine Feder fällt genauso schnell runter wie ein Hammer. Auch nett. Dann hier wieder jetzt, das ist jetzt hier sehr einfach. Hier brauche ich wieder nur integrieren, ja, weil Immer dasselbe, ne? Also jetzt habe ich hier V Punkt und integriert das, gibt natürlich V. Und dann die Grenzen eingesetzt, also V von T minus V zur Zeit T gleich 0. Und das nenne ich V 0. Auf der anderen Seite steht wieder eine Konstante integriert, die gibt erstmal T' und in den Grenzen, also G kann ich rausziehen, also kriege ich fürs Integral erstmal T' raus und dann in den Grenzen T minus 0. Also G mal T, also ist V von T G mal T plus V 0. Ja. Das machen wir aber noch. Das ist aber dasselbe. V ist immer die Ableitung vom Ort. Und jetzt kann man das wieder integrieren. Preisfrage, wie sieht es aus? Gleich integrieren Sie noch viel Schwierigeres. Da hinten sitzt er schon. Du weißt es, das ist ja erfreulich. Aber hier wissen es auch welche, garantiert. Jetzt so schüchtern, ja. Ja, und die Konstante ist wieder, wenn ich x von 0 habe, will ich x0 rauskriegen, ist die Konstante x0. Also für t gleich 0 Quadrat natürlich. Ja klar, check, das hier abgeleitet gibt eine 2t, cancelt die 2, gibt gt, das abgeleitet gibt v0 und das ist 0. Ja, und jetzt üben Sie noch ein paar mehr kompliziertere Integrale. Dann bis Donnerstag.